Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich Dr. Philipp Karl Seeger mit mir hier am Mikrofon und wir sprechen zum Thema Noten von Hochschulen. Wie aussagekräftig sind sie im Recruiting? Hi, grüß dich, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz selbst bitte vorstellen?
Ja, hi Stefan, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Philipp, ich bin Arbeitsmarktökonom. Also ich komme nicht direkt aus dem HR-Bereich, auch wenn ich da jetzt inzwischen so ein bisschen gelandet bin. Ich forsche historisch, aber immer noch ein bisschen, vor allem dazu, was junge Menschen so im Studium treiben, wie dann der Übergang in den Arbeitsmarkt gelingt und wie man vielleicht vorhersagen kann, wer dann später erfolgreich ist und wer vielleicht nicht so erfolgreich wird.
Oh, das ist schon spannend, solche Prognosen auszugeben oder abzugeben. Jetzt kann man natürlich fragen, woran macht ihr das fest? Steig mir vielleicht mal so ein, wenn du sagst, wer kann, warum, wie erfolgreich sein?
Ja, das ist natürlich direkt die schwerste Frage, mit der wir jetzt einsteigen. Ich glaube, jeder HR-Verantwortliche, jede HR-Verantwortliche kennt das. Das ist immer sehr, sehr knifflig, die tatsächliche Arbeitsleistung der Mitarbeitenden zu messen. Das, worauf man da in großen Studien guckt, sind natürlich Dinge wie Gehalt, Beförderung, Arbeitsbewertung. Das sind aber eher dann Unternehmen, also Studien auf dem Unternehmenslevel. Also es ist sehr, sehr schwer. Es ist bei manchen Jobs leichter als bei anderen. Also es gibt Jobs, die haben messbarere Ergebnisse. Aber ja, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin. Wie kann man eigentlich messen, was Erfolg überhaupt ist? Aber genau, wenn man dann eben so große Studien sich anguckt, dann nutzt man eben häufig so Kriterien wie, wie oft wird die Person befördert, was für eine Position hat die erreicht, was für ein Gehalt verdient die. Genau, da gibt's dann recht viele.
Was mir dazu direkt einfällt, ist doch im Prinzip, glaube ich, auch in der Studie rausgekommen, da ging es ja um Biases, ne? Also wenn ich heute schaue, beispielsweise bei LinkedIn, wer wurde wie häufig befördert, wer hat es geschafft, CEO zu werden, dann wären die Kriterien in der Regel vermutlich weiße mittelalte Männer irgendwie deutlich stärker als Erfolgsgarant. Ich sage jetzt mal Brandmarken im Vergleich zu Frauen. Ist ein schwieriges Thema, oder? Mit solchen
absolut
Erfolg gebracht.
Genau, deswegen, jetzt kommen wir wieder in ein ganz anderes Thema. Wir entwickeln ja eigentlich Algorithmen mit Case. Muss ich jetzt heute nicht so viel zu erzählen, kann ja jeder nachgucken. Aber genau das ist dann die Frage, will ich eigentlich die Algorithmen mit diesen Daten trainieren und dadurch den Bias reinholen oder nutze ich die Daten eigentlich nur zur Validierung, um zu zeigen, dass ich in der Tendenz das Richtige mache, nutze sie aber nicht aktiv zum Training, das ist das, was wir tun, dann bin ich ein bisschen vor den Biases geschützt. Wir haben da tatsächlich auch ein White Paper zugemacht, ich glaube, das hast du gerade im Kopf, das nennt sich Gender Hierarchy Gap, weil wir eben nicht nur Unterschiede im Lohn finden, sondern eben auch Unterschiede in der Beförderung und das lohnt auch, sich anzugucken, da haben wir mal einige hundert deutsche Unternehmen durchgejagt und geguckt, wo so deren Hierarchy Gaps liegen. Genau, aber wenn wir jetzt versuchen, so ein bisschen ins Thema einzuleiten, dann soll es ja irgendwie darum gehen, was sagen Noten eigentlich aus? Wie kann ich eigentlich mit Noten, sind die eigentlich überhaupt relevant für meine Recruiting-Entscheidungen? Haben sie überhaupt eine Vorhersage, eine Prognose? Und vielleicht darf ich es einmal umdrehen und dir irgendwie eine Frage stellen, Stefan. Das heißt, wenn wir irgendwie so ein bisschen ein Gedankenexperiment machen und sagen, wie kann ich eigentlich eine wirklich gute Mitarbeitendenbewertung schaffen? Also worauf sollte ich da achten? Dann wirst du mir wahrscheinlich sagen, naja, Philipp, wäre gut, wenn du das irgendwie ein bisschen über einen längeren Zeitraum machst, also nicht nur so kurzfristig. Wäre gut, wenn du da irgendwie verschiedene Personen einbindest, damit das nicht so subjektiv ist und nur die Meinung von einem oder einer. Und dann würdest du mir wahrscheinlich sagen, wäre schön, wenn da irgendwie verschiedene Dinge einfließen und ihr irgendwie nicht nur eine Sache bewertet, sondern irgendwie möglichst breites Konstrukt aufbaut.
Da hast du recht.
Das war deswegen eine Fangfrage, Stefan. Ich habe sie auch noch selber beantwortet, aber auch rhetorisch dazu. Immerhin hast du mir zugestimmt. Weil all das, was ich gerade gesagt habe, trifft auf Noten zu. Die sind langfristig. 6 Jahre im Schnitt in Deutschland. Es sind verschiedene Personen, verschiedene Professoren, verschiedene Kurse und es sind auch verschiedene Leistungen. Schriftliche Prüfungen, es gehen immer mehr Präsentationen, mündliche Prüfungen, Hausarbeiten, alles Mögliche geht damit ein. Also eigentlich, so konzeptuell müssten die ja total super sein, diese Noten. sind sie nur leider nicht. Das ist so der.
Das wollte ich gerade anmerken. Wahrscheinlich sind jetzt einige schon nervös geworden, auch so unter ihren Kopfhörern, und haben sich gedacht, ja, aber Moment, schau dir unser Schulsystem mal an und auch die Hochschulen, Stichwort Bulimie lernen, oder? Und repetitives Lernen, sind das denn die Dinge, die wir als in Richtung Prognose für einen Erfolg im Berufsleben tatsächlich herziehen wollen? Aber da übergebe ich gleich mal zu dir rüber, weil du wolltest das ja weiterführen, ne?
Genau, also ich habe natürlich das jetzt so eingeleitet, um euch alle so ein bisschen einzufangen. Ne? Es ist nicht alles schlecht. Natürlich lernen wir da auch Dinge, die wir nicht brauchen. Wir machen aber sicherlich im Arbeitsleben auch die ein oder andere Sache, die nicht sonderlich hilfreich war dann im Nachhinein. Das kriegen wir also nicht ganz aus dem System raus. Das große Problem mit Noten ist die Vergleichbarkeit. Wir schreiben eben, wenn Personen die gleiche Prüfung schreiben, dann sind die Noten vergleichbar. Aber es schreiben nun mal andere Personen andere Prüfungen. Und das führt dazu, dass ich ein Riesenproblem habe mit Noten. Und das ist auch so ein bisschen der Startpunkt eigentlich für die Reise, auf der wir mit Case immer noch sind, die ja schön weitergeht, weil wir eben in der Forschung uns da wahnsinnig drüber geärgert haben. Wenn du dir überlegst, junge Leute studieren im Schnitt irgendwie 6 Jahre in Deutschland, hatte ich gesagt, ne? Die lernen für ihre Prüfungen, werden da engmaschig evaluiert und bewertet, ne? Und dann kommt da irgendwie was raus, irgendeine Note, und die Note, das ist so nun mal in den Studien, weist eben diesen Zusammenhang mit Gehalt, Beförderung, wie auch immer du Arbeitsleistung messen möchtest, nicht so richtig gut auf. Das ist Korrelation für die Eignungsdiagnostiker, liegt so im Schnitt bei Punkt 1, das ist nicht so viel. Und das hat uns einfach geärgert. Wir haben gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein. So viel Zeit und so viel Geld. In Deutschland ist es ja noch günstig zu studieren im Vergleich zu anderen Ländern. Da reingeht. International steigen die Studierendenzahlen jedes Jahr. Wir haben inzwischen 240 Millionen Studierende weltweit. Also das ist eine wahnsinnig große Gruppe. Also immer mehr Leute. Ja, genau. Immer mehr Leute machen das. Und irgendwie, naja. Und wenn man sich dann die HR-Praxis anguckt, widerspricht mir gerne. Wir fordern oft Abschlüsse. Also wir haben ganz viele Stellen, für die ist ein Hochschulabschluss vorgeschrieben. Wir gucken dann aber berechtigterweise nicht so genau hin, weil die Noten sagen ja nicht so wahnsinnig viel aus. Also wenn man die nutzt, kann man ja machen, aber es ist eben keine Bestenauslese, weil eben dafür die Korrelationen hinsichtlich des späteren Arbeitserfolgs viel zu niedrig sind. Also es ist eher so zufällig, komme ich aus einer Uni, die einfach gute Noten gibt, oder häufig gucken wir dann auch auf die Institution. Ne? Wir sagen, ah, die Noten verstehen wir nicht, aber die Uni kenne ich, die ist super. Das ist ja auch total subjektiv, ne? Die eigene Uni ist immer die beste. Ich glaube, jeder, der mal mit der Fachabteilung und der Führungskraft gesprochen hat, die Uni, an der die Führungskraft war, die ist super. Und so ist es dann irgendwie immer alles so ein bisschen, ja, schwierig, ne? Ich möchte ja niemanden motivieren, auf Noten zu gucken. Ich muss ja selber zugeben, dass die nicht so wirklich gut funktionieren, weil wir eben so große Unterschiede haben. Bewertungsunterschiede. Ja. Notenvergabe, aber natürlich auch in der Gruppenzusammensetzung. Andere Unis, andere Studierende, an manchen sind die eben wahnsinnig leistungsbereit und leistungsfähig und an anderen eher weniger. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass natürlich nicht jeder Studiengang gleich sein kann weltweit.
Mhm. Ja. Das haben wir relativ stark uns jetzt mal so im Problemraum bewegt, ja. Es werden viele sagen, okay, und schlussfolgern wir daraus jetzt auch auf die Titelfrage. Also lass die Noten eigentlich weg und guck da gar nicht drauf, oder hast du da eine andere Lösung?
Ich finde eigentlich zwei Dinge konzeptuell total vertretbar. Ich finde, wenn man sagt, Bildung ist mir total egal, weil es vielleicht eine Stelle ist, wo man on the job mehr lernt, wo man keine Ahnung, dann sollte man aber auch auf gar keinen Fall Bildungsabschlüsse voraussetzen und vorschreiben. Also wenn man konsequent ist und sagt, Noten sind mir egal, dann sollte man eigentlich hingehen und sagen, Abschlüsse sind mir egal. Dann ist es mir einfach egal, was da passiert ist. Finde ich schade, weil wir eben viele Jahre Leistungen ignorieren, da haben ja junge Leute sich eingebracht. Also ich finde, wenn jemand, ich mag es nicht, dass man es vorschreibt, aber wenn jemand studiert hat, dann finde ich, gehört es eigentlich auch zu einer Diagnostik im Einstellungsprozess dazu, dass ich mich ein bisschen damit beschäftige, was die Person gemacht hat. So, jetzt kommen wir natürlich mit der Lösung sehr stark auf das, was wir mit Case machen, womit wir, wie gesagt, als Forschungsprojekt gestartet sind, dann eben in ganz, ganz vielen Studien vor 10 Jahren gestartet sind, gesehen haben, dass es gut klappt. Das, was wir machen, ist, wir stellen den Datenkontext her. Das heißt, wir haben, wenn ich sage Noise, Rauschen, wir haben einfach zu viele Unterschiede im Bildungssystem, dann ist das genau das Problem, warum Noten so schlecht sind in der Vorhersage. Das heißt, ich habe eben gesagt, man kann Noten durchaus nutzen, solange man sich mit Personen vergleicht, die gleiche Prüfung geschrieben hat. Und so nutzen wir Noten auch. Das heißt, wir sammeln ganz viele Notendaten in Studiengängen, also an einer konkreten Hochschule, in einem konkreten Studiengang, gucken wir, wie die Personen benotet werden, um eben erstmal eine lokale Vergleichbarkeit herzustellen und zu sagen, okay, mit der 2.0, je nachdem, wo du warst, kannst du mal der Beste oder der schlechteste gewesen sein. Wir haben die Daten und ordnen das erstmal ein zu der, ja, zu der Peer Group, zu den Mitstudierenden. Das ist der erste Schritt, aber das reicht natürlich noch nicht, weil wir auch Unterschiede zwischen den Studiengängen und Hochschulen haben. Und dann gehen wir hin und sammeln sehr, sehr viele Leistungsdaten von Studierenden. Bedeutet, wir schicken die tatsächlich durch kognitive Leistungstests, durch Persönlichkeitstests, um dann vergleichen zu können, okay, die Person war an der Uni durchschnittlich, aber es ist eben eine sehr anspruchsvolle Universität mit sehr leistungsbereiten, kompetitiven Studierenden, oder es ist eben eine Hochschule, die auf die das nicht so zutrifft. Genau. Und das ist aber was, was wir eben dann auch quantitativ messbar machen. Und wir können sehen, dass dadurch eben diese prognostische Validität, die Korrelation von Punkt 1, was Noten in der Regel haben, wenn man ein heterogenes Studierenden-Sample hat, also Studierende aus verschiedenen Unis und so, wenn man nur von einer Uni einstellt, stellt sich das Problem gar nicht, ne? Weil dann habe ich diese ganzen Verzerrungen nicht. Also wenn ich jetzt Mittelständler bin und ich stelle nur von einer Uni ein, dann kann ich sogar auf Noten gucken. So, machen aber die wenigsten Unternehmen, dass sie nur von einer Uni einstellen. Das heißt, wenn wir das kontextualisieren, wie wir das mit Case machen, dann steigt die Korrelation unkorrigiert in der Regel auf Punkt 4. Das ist eine wirklich krasse Veränderung. Genau, und so haben wir dann irgendwann auch beschlossen, aus dieser Forschung ein Unternehmen zu machen. Aber du begleitest uns ja auch schon ein bisschen.
Ja, genau. Und ich finde es immer wieder sehr, sehr spannend, weil dieses Thema Noten gefühlt gerade gar nicht mehr so diskutiert wird, auch über Abschlüsse, ja, sind alle ganz stark in Richtung Skills unterwegs. Man versucht sich ja zu verabschieden von diesen vollständigen Bewerbungsunterlagen, die man früher eigentlich immer bringen musste. Ja, wir reden über teilweise Social Media Bewerbungen, LinkedIn, wir reden über lass das Anschreiben weg oder die Zeugnisse weg. Man amerikanisiert sich das teilweise, dass man Empfehlungen gibt und so weiter. Ist es nur mein Eindruck oder ist das Thema Abschluss und Noten tatsächlich so langsam tendenziell schon auf so einem Rückweg?
Mir fällt das da wahnsinnig schwer, ein abschließendes Urteil zu bilden, weil ich da keine Daten zu habe in dem Sinne. Und natürlich man auch immer dann viel vom Hörensagen so kennt, anekdotische Evidenz. Ich finde einen großen Teil davon begrüßenswert. Also ich finde es total gut, wenn wir im Recruiting-Prozess mal das alles weglassen würden, was uns eh nicht hilft, die Eignung einzuschätzen. Also so ein Anschreiben in ChatGPT-Zeiten ist halt einfach absurd. Also bitte, bitte raus. Ich finde es auch doof, dass wir oft so dogmatisch über Abschlüsse nachdenken. So, da muss man einen gehabt haben. Das macht bei manchen Berufsbildern macht das Sinn. Wenn ich jetzt irgendwie Arzt werden will, dann sollte ich das studiert haben. Ne? Da sind wir uns dann alle ganz schnell einig. Das Beispiel hat jetzt jeder schon irgendwie selber dreimal gebracht. Aber ich finde es schwierig, wenn ich eben eine Management-Position oder eine inhaltliche Position, Programmierer oder sonst irgendwas besetze. Warum soll ich dann da einen Abschluss vorschreiben? Finde ich auch schwierig. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, sowas auch zu lernen, ohne studiert zu haben. Dennoch ist ja der Trend, wenn man auf die Studierendenzahlen guckt, ungebrochen, dass immer mehr Leute studieren. Also dass es grundsätzlich weniger wird, kann stimmen, dass man weniger drauf guckt, aber dass es schon bei den Studierenden angekommen ist, nicht. Also die Bildung hat einen Return, dafür gibt es ganz, ganz viele tolle Studien. Also mit jedem Jahr, mit dem ich mich weiterbilde, in einem gewissen Rahmen, verdiene ich dann auch irgendwie 5-6% mehr in meinem Berufsleben. Das ist für ganz viele Menschen in ganz, ganz vielen Entwicklungsländern ist es der Weg aus der Armut, also der einzige planbare Weg, finanziell erfolgreich zu sein im Leben, ist weiterhin Bildung. Das ist, also wir sind manchmal auch ein bisschen despektierlich damit, mit den Bildungsleistungen, die erbracht werden, indem wir zu sehr auf das System draufhauen, weil eben sich da auch viele Leute einstellen. Ich finde, wenn jemand studiert hat, dann soll man sich's angucken, weil er hat ja da etwas von sich gezeigt. Es ist eine wir haben ja nicht zu viele Langzeitindikatoren im Recruiting. Wir gucken den Leuten meistens für einen kurzen Zeitpunkt vor den Kopf und versuchen dann rauszufinden, wen wir einstellen wollen. Und das ist auch vollkommen richtig und wichtig, dass wir Interviews führen und das alles machen. Aber wenn wir so eine Langfristleistung wie das Studium haben und eben daraus Indikatoren ableiten können, die ganz klar mit den kognitiven Fähigkeiten, mit bestimmten Eigenschaften zusammenhängen von den Bewerbenden und nachweisbar eben die Eignung vorhersagen, dann finde ich das schade, da nicht drauf zu gucken. Nur eben nicht bitte einfach vorschreiben und der muss jetzt aber eine 1 vorm Komma haben. Das sind absurde Kriterien.
Jetzt hast du mehrfach das Thema Langzeit genannt und genau da schließt jetzt meine letzte Frage eigentlich auch noch an. Natürlich kann ich mit aktuellen Daten natürlich sagen, wie heute eine Hochschule, wobei auch da schon die Frage ist, das sind ja auch oftmals bei Studiengängen unterschiedlichste ProfessorInnen am Werk, aber gehen wir mal davon aus, eine Hochschule, wie die heute so einzustufen ist. Wenn ich jetzt an meine Hochschulzeit zurückdenke, das ist natürlich jetzt extrem lang, aber nehmen wir halt so mal vielleicht 10 Jahre zurückliegend, und ich kriege diese Zeugnisse und sage, naja, mich interessiert das schon auch. Da verändert sich doch auch relativ viel. Also wie lange zurückliegend ist denn so eine Analyse dann noch valide? Sprich, trifft das nur auf direkte Studienabsolventinnen zu in den ersten 2 Jahren, dass man sagt, okay, das können wir gut? Oder hat man quasi auch so eine historische Betrachtung und kann im Prinzip, seit ihr aktiv seid, alles, jede Aussagekraft auch noch immer treffen?
Also wir haben in Deutschland Daten zurück bis 2004. In anderen Ländern aber auch weniger Datenhistorie. Das ist eine Einschränkung, die wir jetzt einfach ganz konkret haben. Aber die Frage zielt, glaube ich, so ein bisschen eher auf das Konzeptuelle. Wann soll man da eigentlich drauf gucken? Wir können zeigen, dass die im Studium gezeigten Fähigkeiten, wenn man das wirklich alles irgendwie ordentlich einordnet, erkennt man nicht so gut an der Note. Wenn man die messen kann, dass dann die Leistung im Studium tatsächlich recht stark zusammenhängt mit bestimmten Persönlichkeitseigenschaften, vorderster Front Gewissenhaftigkeit, wenn wir im Big-Five-Modell denken, und kognitiven Fähigkeiten. Und das sind eben auch wahnsinnig gute Prädiktoren dafür, ob man später einen guten Job macht und tatsächlich auch relativ lang in die Karriere rein. So. Das heißt, wir haben Studien gemacht, zum Beispiel mit einer großen Unternehmensberatung, da ging es um Beförderung bis zum Partnerlevel. Da konnten wir bis zum Partnerlevel, nicht mit Noten, aber mit unserer Kontextualisierung des Bildungsabschlusses, konnten wir bis zum Partnerlevel hoch die Beförderung vorhersagen. So, jetzt, also grundsätzlich steckt da mehr drin, als man glaubt. Jetzt kommt die Einschränkung, weil ich finde das absurd, Menschen anhand von Leistungen zu bewerten, die sie vor langer Zeit erbracht haben. Also wir gucken ja zum Beispiel immer noch gerne viele auf Abi-Noten. Und das finde ich total schwierig, nicht weil ich Abi-Noten haben erstmal die gleichen Probleme wie alle Noten, also sie machen nur im Kontext Sinn, das haben wir, glaube ich, jetzt etabliert, aber gleichzeitig ist so viel Gewicht und so viel Pfadabhängigkeit, Path Dependency nennt man das in der VWL ganz gerne, auf der Abi-Note, weil mit einer guten Abi-Note kriege ich einen guten Studienplatz, komme ich in eine gute Uni, kann was Tolles studieren, habe viele Möglichkeiten, kriege vielleicht noch ein Stipendium, ne? Also das sind alles Dinge, die wir uns dann auch angucken, ne? Wenn sich dann jemand bewirbt, der an einer tollen Uni war und ein Stipendium haben, sagen wir, oh, der war an einer tollen Uni und hat ein tolles Stipendium und der hat auch noch eine gute Abi-Note. Ja, aber wir merken nicht, dass das eigentlich alles zusammenhängt und dass wir eigentlich gerade einer Linie. Und deswegen finde ich das so schwierig. Und genauso würde ich das auch mit Hochschulnoten sehen. Ich finde, wenn jemand in den Arbeitsmarkt reinkommt oder irgendwie ein paar Jahre Arbeitserfahrung hat, 6 Jahre studiert, 2 Jahre Arbeitserfahrung, vollkommen legitim, dann auch auf die Bildung zu gucken. Aber wenn jemand 20 Jahre Arbeitserfahrung hat, auch wenn es prognostisch tatsächlich besser ist, als manche glauben würden, dann guck dir doch bitte was an, was der in den letzten 20 Jahren gemacht hat und ob der sich da irgendwie produktiv gezeigt hat. Also das ist, für mich ist Bildung einfach ein Kontext, den wir uns angucken können, in dem wir uns zeigen können als Menschen, wo wir, also ich habe eben gesagt, was wichtig im Studium, Gewissenhaftigkeit, kognitive Fähigkeiten, ist im Arbeitsmarkt auch wichtig, deswegen macht das Sinn, sich das anzugucken. Wir gucken uns ja auch gewisse Kontexte nicht an, also ob jemand irgendwie gut Fußball spielt, ist ja eher irrelevant im Einstellungsprozess. Meistens, es sei denn, es geht um Fußballer. Das ist so ein Thema, wo man immer irgendwie noch so ein bisschen dann doch an die Männer denkt, leider, auch wenn man das konsequent machen möchte. Genau, also long story short, ich finde es hochgradig relevant, wenn Personen relativ frisch aus dem Bildungssystem kommen, da sich über lange Jahre gezeigt haben, ist wirklich eine robuste Information, aber ich finde es genauso absurd, dann das Leuten um die Ohren. Aber passiert ja, also wir haben ja alle unsere Bildung auf dem LinkedIn-Profil, ne? Wir sagen immer, Bildung bedeutet nichts und dann setzen wir sie alle. Das Einzige, was jeder hat auf LinkedIn, ist eine Arbeitserfahrung und eine Bildung.
Absolut. Wunderbar. Ich würde sagen, Philipp, wenn wir jetzt noch keine Neugier geweckt haben, dann weiß ich auch nicht, ja. Also es sind sehr, sehr spannende Gedanken und es hat mich echt gefreut, dass wir uns mal wieder austauschen konnten. Herzlichen Dank dafür. Euch weiterhin viel Erfolg und wir werden so ein bisschen was in die Shownotes reinpacken, damit man mit euch auch Kontakt aufnehmen kann.
Cool. Ja, danke dir, Stefan.
Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.